Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Capucin.
Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Wir sind nun am Ende dieser Reihe angelangt, der Reihe der Angststörungen, und möchten heute ein wenig über die Therapie der Angststörungen sprechen. Ja, die Therapie der Angststörungen ist aufgeteilt in Psychotherapie und Pharmakologie. Also Psychotherapie eben, wie man es im Grunde genommen schon oft aus unserem Podcast kennt.
Ja.
Aber auch gerade sehr, sehr wichtig sind Pharmazeutika, also Medikamente. Die spielen in diesem Kontext doch eine sehr wichtige Rolle, genauso wie bei Depressionen. Also ja, da ist wieder so ein Zusammenspiel aus diesen beiden Faktoren.
Genau, also wie immer wird Pharmakologie oder Pharmakotherapie nicht alleine eingesetzt, aber als Unterstützung für die Psychotherapie. Und das Ziel der Psychotherapie ist auch nicht wie oft gänzliche Befreiung der Symptome. Also wir möchten keine gänzliche Angstfreiheit erreichen, sondern eine angemessene Angstkontrolle, weil Angst ist, wie wir schon gesagt haben, was sehr wichtig ist. Es ist ein Frühwarnsystem, es hilft uns im Überleben, und deswegen muss das natürlich erhalten bleiben. Und möchte sozusagen aber auch kontrolliert werden, so wie es ein gesunder Mensch tun kann. Und das möchte man erlernen in der Psychotherapie.
Ja, und das ist gar nicht so eine einfache Sache, muss ich sagen. Weil wenn man immer wieder mit Angst gelebt hat, also ich kann das ja aus erster Hand berichten, dann ist es gar nicht so einfach zu verstehen, welche Sachen jetzt gesund sind und welche nicht. Also das benötigt Übung. Und da hatte ich auch zu kämpfen mit, dass ich dann anfangs vielleicht auch gesunde Mechanismen, wie zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, mal darüber nachdenken, ob ich jetzt in der Grunde jemanden kritisiere oder nicht oder so. Also ob dieses Denken jetzt schon zu viel ist oder ob das vielleicht einfach nur eine Art soziale Kompetenz ist, dass ich jetzt nicht irgendwie mal jemanden fertig mache vor allem oder sowas.
Ja, ja.
Sondern dass das zu verstehen, dass das eben ja eine ganz, ganz gesunde Haltung ist, als vielleicht ein Mensch, der in der Gesellschaft lebt.
Ja, das stimmt. Es gibt verschiedene Therapien dafür aber ja auch, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich und braucht unterschiedliche Arten, das zu lernen. Und eine davon ist zum Beispiel die Verhaltenstherapie. Dennis, hast du Verhaltenstherapie gemacht oder was hattest du für eine Art?
Genau, Verhaltenstherapie kann ich auch quasi aus den Nähkästchen plaudern, aber das mehr als bei meiner Therapiefolge ist da jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Es geht im Großen und Ganzen um Konfrontationstherapie, also dass man sich quasi mit den Dingen, die einem Angst machen, auseinandersetzt, und je öfter man das eben macht, desto weniger wird eben die Angst, weil man halt immer wieder merkt, okay, das ist gar nicht so bedrohlich, wie man eigentlich denkt. Und nach und nach, durch dann auch an verschiedene Techniken, an Spannungsverfahren, da kommen wir später dazu, nehmen auch diese Symptome, also das starke Herzklopfen, das Schwitzen und so weiter, nimmt dann auch von Mal zu Mal immer mehr ab.
Ja. Ja, das Ziel ist, wie du sagst, die Habituation eben, also dass man sich daran gewöhnt und dass es einfach der Gewöhnungsprozess eintritt. Was ich aber ganz spannend fand, das haben wir ja vorhin schon besprochen, es gibt da auch eine besondere Art der Verhaltenstherapie, die nennt sich Flooding. Also Reizüberflutung ist das Ziel und wird aufgrund ethischer Bedenken im deutschsprachigen Raum nicht mehr verwendet, aber wurde verwendet und finde ich auch interessant. Ihr versteht bestimmt gleich, warum es ethische Bedenken gibt. Und zwar der Patient, die Patientin wird dem angstauslösenden Reiz, also dem, wovor sie Angst hat, so lange so stark ausgesetzt und muss es aushalten, bis eben diese Habituation, also diese physiologische Gewöhnung eintritt und der Körper sozusagen einfach keine Angstreaktion mehr zeigt. Also der Körper, wahrscheinlich aus Erschöpfung, hört auch irgendwann auf, eine Angstreaktion zu zeigen. Und dann geht man davon aus, dass Gewöhnung eingetreten ist und dass die Person keine Angst mehr hat vor diesem Reiz. Was aber natürlich auch den gegenteiligen Effekt haben kann, und zwar, dass ein Trauma entsteht. Und deswegen ist die schrittweise Annäherung, wie man es mittlerweile macht, deutlich sinnvoller. Und natürlich auch irgendwie empathischer und freundlicher.
Ja, das ist auch, ich stelle mir das unfassbar schlimm vor.
Ja.
Also, wenn ich mir immer wieder in Gedanken aufkommen lasse, wie ich mich gefühlt habe nach solchen Angstreaktionen, also wie lange, wie fertig ich im Grunde danach war. Und es war dann halt immer nur für einen begrenzten Zeitraum. Weiß ich nicht, für, keine Ahnung, 45 Minuten Schulunterricht oder was ich was. Aber das dann noch die ganze Zeit, weiß ich nicht, wahrscheinlich über mehrere Stunden oder ich weiß es nicht, wie lange man das machen soll. Also das ist, das muss unfassbar erschöpfend sein.
Ja, also, ja, wie gesagt, wir sind froh, dass es heutzutage eine schrittweise Annäherung ist und dass man irgendwann schon beim Reizmaximum ankommt, aber halt eben ganz, ganz langsam und so, dass es dem Patienten, der Patientin dabei auch gut geht. Ansonsten wäre eine weitere Therapieart, die auch viele kennen bestimmt, die Tiefenpsychologie. Willst du es nochmal probieren, Dennis? Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal gesagt, dass du gerne Freud erklärst. Wie sagt Freud, könnte man denn Angst lösen?
Also wir hatten ja in der letzten Folge angesprochen, dass nach Freud die Angst, beziehungsweise die Angststörung besser gesagt, die Angst nicht, sondern die Angststörung, das Resultat aus dem inneren Konflikt und einem unterdrückten Trieb ist. Und da setzt quasi dann auch die Therapie an, dass man diesen Konflikt eben aufarbeitet, dass man eben herausfindet, welcher Trieb quasi sich dann da ausleben möchte und unterdrückt wird. Und dass man eben irgendwie einen Kompromiss findet, den vielleicht besser ausleben zu können, vielleicht ein bisschen ausleben zu können, anders ausleben zu können. Ja. Und wenn das irgendwie auch nicht funktioniert, dann eben vielleicht die andere Komponente, die dafür zuständig ist, dass dieser Trieb unterdrückt wird, vielleicht die Standards zu verändern, das Gewissen vielleicht ein bisschen abzuwandeln, um dem vielleicht mehr Raum zu geben, diesem Trieb.
Genau, also im Endeffekt die Auflösung dieses Konfliktes sollte auch zur Auflösung der Angst führen, nach Freud. Was auch ganz natürlich irgendwie naheliegend ist, sind Entspannungsverfahren. Die sollen auch helfen, beziehungsweise die nutzt man auch wieder in der Therapie. Einfach, da Angst oft mit körperlichen Symptomen einhergeht und mit einer körperlichen Anspannung, die sich wiederum negativ auf die Angstsymptomatik auswirkt und sie auch verstärkt und aufrechterhält, gibt es eben viele verschiedene Entspannungsverfahren, die wir auch schon oft angesprochen haben in den letzten Folgen. Hypnotherapie, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, alles, was einem persönlich halt hilft, bekommt man in der Therapie auch beigebracht und kann dann sozusagen für sich herausfinden, was das Beste ist.
Kommen wir zu der Medikation. Ich hatte ja schon angesprochen, dass es bei dieser Art von Störungen ja so ein Wechselspiel ist zwischen Psychotherapie und eben Medikamenten. Da muss man wieder den Disclaimer setzen, dass wir keine Ärztinnen sind, dass wir keine Pharmakologinnen sind oder sowas in der Art. Also wir geben quasi nur einen Informationsrundumblick, was da zum Einsatz kommt im Großen und Ganzen. Ja. Wenn man Medikamente benötigt, dann immer zu einem Arzt, zu einer Ärztin gehen, sich beraten lassen, sich die verordnen lassen, logischerweise. Gerade diese Medikamente kann man leider auch man kriegt alles auf dem Schwarzmarkt, aber gerade, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen.
Ja, aber man macht es einfach nicht, also.
Deswegen sollte man sagen, nur von einem Arzt sich die holen, verschreiben lassen, dann hat dir jemand ein Auge drüber, ob das jetzt die richtige Dosis ist, ob das das richtige Medikament ist und so weiter.
Genau. Allgemein sind die angstlösenden Arzneistoffe Anxiolytika. Das sind ganz verschiedene Wirkstoffe, die eben auch unterschiedliche Suchtgefahr leider mit sich birgen. Deswegen auch nochmal wichtig, sich von jemandem Professionellen beraten zu lassen. Die haben auch alle unterschiedliche Nebenwirkungen. Und das ist alles nicht so schlimm, wie es klingt, aber es ist beides vorhanden, Nebenwirkungen sowie Suchtgefahr. Deswegen ist wichtig, es nicht auf eigene Faust zu machen und auch nicht nur, weil in einem Podcast gesagt wurde, Anxiolytika sollen helfen. Wir sind, wie gesagt, keine Ärzte. Und es ist auch wichtig, dass man das neben der Therapie macht und nicht nur alleine, weil alleine helfen sie auch nicht ausreichend. Und sie unterstützen sozusagen nur den Heilungsprozess innerhalb der Psychotherapie.
Ja, allerhöchstens als akute Maßnahme sind sie dann wahrscheinlich das Mittel der Wahl.
Genau, aber es sind dann akut meistens, damit die Psychotherapie wirken kann, damit man überhaupt mit der Person arbeiten kann.
Genau.
Ja. Dann gibt es noch Selbsthilfegruppen, denn da hast du auch ein bisschen Erfahrung. Was sind Selbsthilfegruppen? Wieso hilft das?
Also ich würde mal sagen, das meiste, was daran hilft, ist, das Gefühl zu haben, dass es andere Menschen gibt, die dieselben oder ähnliche Probleme haben.
Ja.
Ich denke mal, das ist der Hauptausschlag ausschlaggebende Punkt, der bei Selbsthilfegruppen funktioniert.
Ja.
Es gibt allerdings auch Gruppen, also die meisten Selbsthilfegruppen sind so aufgebaut, wie man es im Grunde aus dem Fernsehen kennt. Man hat einen Stuhlkreis und jeder erzählt einfach, wenn man möchte, wenn man nicht möchte, ist man still. Da gibt es überhaupt keinen Zwang, also man muss da sich überhaupt keinen, man muss da keine Angst haben. Also ich weiß, es ist einfach leicht gesagt, aber man kann auch einfach nur hingehen und sitzen.
Ja.
Das ist vollkommen okay.
Ja.
Es gibt aber allerdings auch Selbsthilfegruppen, die sind die kümmern sich weniger um Gespräche oder kümmern, ist falsch gesagt, es sind ja alles selbstorganisierte Sachen, da gibt es keine Therapeuten oder dergleichen. Obwohl es gibt es auch Angeleitete, aber die meisten sind eben von den Betroffenen selbst veranstaltet. Es gibt aber, wie gesagt, auch Gruppen, die sich nicht um Gespräche kümmern, sondern auch um Übungen. Also da macht man dann Übungen, da macht man Dinge, die einem Angst machen. Alles natürlich, wie gesagt, alles in Eigenregie.
Ja.
Das ist, für mich war das die beste Gruppe, die ich je besucht habe. Fand ich super und auch sehr, sehr hilfreich. Und vor allem, da Angststörungen das Problem haben, beziehungsweise die Folge haben, dass soziale Kontakte wegbrechen oder gar nicht erst entstehen, ist das erstmal wieder die erste Möglichkeit, Kontakte aufzubauen.
Ja.
Und besonders zu Menschen, die ja quasi dieselben Probleme haben wie man selbst. Und das ist im Grunde eine wirklich eine sehr, sehr empfehlenswerte Sache.
Ja, das klingt gut. Vor allem auch weiß ich, dass es mittlerweile viele Selbsthilfegruppen auch online gibt oder so Internetforen. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber vor allem jetzt in Zeiten von Corona ist es gut, das zu wissen, denke ich, dass man sich nicht einer Gefahr aussetzen muss, wenn man das nicht möchte, sondern dass es das auch online als Angebot gibt.
Ja, in Corona, in der Pandemiezeiten ist es super hilfreich. Danach würde ich damit eher aufpassen.
Klar.
Da es die Möglichkeit ist, dass das wieder eine Vermeidungsstrategie ist.
Klar, ja.
Also, dass man quasi das als Vorwand nimmt, ja, ich mache ja was, aber quasi dann immer noch zu Hause irgendwie sich einkesselt. Also da muss man aufpassen, kann hilfreich sein in der Pandemie, aber mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal sagen.
Ja, finde ich ein guter Hinweis auf jeden Fall. Wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsthema, weil es ist mein Spezialthema. Es ist der Sport. Und zwar hilft bei Angst auch ganz toll der Sport. Es ist so, dass das körperliche Training die Angstsymptomatik so ein bisschen mindert. Natürlich kann das die Therapie nicht gänzlich ersetzen, aber es zeigt, dass es teilweise sogar wie medikamentöse Therapie wirkt, weil da auch Hormone freigesetzt werden und Neurotransmitter und diese eben gesünder ausgeschüttet werden, als wenn man sie sich durch Psychopharmaka zuführt. Auch frische Luft, also Sport an der frischen Luft, schüttet bestimmte Glückshormone aus und lassen uns in unserem Körper sich einfach besser fühlen. Je fitter man ist, desto weniger somatische Symptome hat man auch, also desto weniger ist der Körper durch die Angst überfordert. Und so durchbricht man so ein bisschen diesen Teufelskreis von Angst und Anspannung, von dem wir auch schon geredet haben. Und was ich auch spannend fand, ist, die rhythmische Bewegungen beim Sport verursachen eine rhythmische Aktivierung der beiden Gehirnhälften und dadurch kann die Informationsverarbeitung im Gehirn gefördert werden und der Datenfluss und die Signale können besser weitergeleitet und verarbeitet werden. Und das fand ich super spannend, weil wir in der Diagnosefolge, also in der letzten Folge schon gesagt haben, dass der Informationsaustausch zwischen vorderem Hirn und Amygdala, also unserem Emotionszentrum, eher gestört ist, wenn wir eine Angststörung haben oder eine generalisierte Angststörung haben und dass dieser Informationsfluss eben gefördert werden kann durch diese rhythmische Bewegung beim Sport. Ich bin sehr begeistert, wie ihr merkt, vielleicht, dass Sport so viel machen kann. Und ich würde es eben einfach nochmal, sag ich mal, zu Gemüte führen. Und oft ist es schwierig für Angstpatienten wieder mit Sport anzufangen oder sich zu motivieren. Und da ist es einfach am einfachsten, an schon mal frühere Sportarten anzuknüpfen. Also fast jedes Kind hat ja, sag ich mal, schon mal irgendwas mal gemacht oder irgendwas mal ausprobiert und dass man daran einfach nochmal anknüpft, weil das nicht so eine große Überwindung ist.
Da könnte ich noch was hinzufügen.
Ja.
Und zwar, also geht es ja beim Sport auch darum, bei Angstpatienten den erhöhten Herzschlag wahrzunehmen und auszuhalten.
Ja.
Und wenn man jetzt ja nicht in der Lage ist, Sport zu machen oder es keine Lust hat oder was auch immer, gibt es ja tausend Gründe dafür.
Ja, klar.
gibt es auch eine andere Möglichkeit, um dieses quasi zu trainieren. Und quasi, wenn man einfach mal in die Sauna geht oder heiß badet oder so, ist ja dasselbe Prinzip, da schlägt das Herz ja auch schneller. Und quasi dann vielleicht, wenn das Herz schlägt, schneller schlägt in diesem, bei der Sauna oder im heißen Bad, eben eine Entspannungsübung zu versuchen oder sowas. Mir persönlich hat es auch ganz gut geholfen, um quasi sich so ranzutasten, um in der Worst Case, in dem Worst Case Szenario, wenn die Angst dann mal kommt, sich da auch wieder runterholen zu können.
Ja, das finde ich auch einen guten Tipp auf jeden Fall. Aber ersetzt nicht den Sport. Macht ruhig alle Sport.
Nee, natürlich nicht.
Ich werde aber nichts bezahlt. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so sportbesessen bin.
Naja, von wem auch? Also
Gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall zum Abschluss wollten wir sagen, dass Angst insgesamt was Positives ist. Es ist was Hilfreiches, aber eben nur in Maßen. Und wir hatten das schon mal gesagt, dass die Angst sozusagen als Beifahrerin in einem Auto gerne dabei sein kann, aber niemals ans Lenkrad darf und nicht steuern darf, was man tut, sondern eben nur als Frühwarnsystem dabei sitzen darf, sage ich mal. Generell haben Angststörungen und Phobien eine gute Heilungsprognose. Je früher, desto besser. Also je früher man mit der Therapie anfängt, desto besser. Sonst kann es ein bisschen sich chronifizieren und einen chronischen Verlauf annehmen und sich sozusagen festigen, was die Behandlung wiederum länger macht und auch schwieriger. Aber insgesamt, wie gesagt, gibt es viele Behandlungsmethoden, die wir auch erklärt haben und die auch sehr erfolgreich sind. Vor allem, wenn die zu behandelnde Person Lust hat, auch gesund zu werden und motiviert mitmacht.
Ja, das ist leider der große Unterschied zur Medizin, dass man sehr, sehr auf das Wohlwollen oder die Motivation des Patienten angewiesen ist für eine Heilung.
Ja, beziehungsweise der
Also
Patient ist
wenn
halt auf sich selber angewiesen. Also ich als Therapeutin ist es mir nicht egal, ob meine Klienten gesund werden, aber ich gebe mein Bestes, aber der Patient muss halt seinen Teil auch mitmachen.
Ja, sicher, aber wenn du es jetzt mal mit dem Chirurg vergleichst, also
Ja,
da ist
klar.
egal, ob der, klar muss der mit Patient oder die Patientin auch einwilligen zur Operation, logischerweise, aber das war's dann auch. Dann geht's eben in den OP und dann wird eben operiert. Also
Ja. Was ist du meinst?
bei der Psychotherapie ist das ein bisschen was anderes.
Ja, deswegen gebt nicht auf, seid nicht niedergeschlagen, habt Hoffnung. Es gibt Heilungsmöglichkeit und Heilungsaussicht und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr von eurer Geschichte erzählen wollt oder wenn ihr von einer anderen Geschichte erzählen wollt, die ihr erlebt habt in Richtung psychischer Gesundheit. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann holt sie euch. In den Shownotes sind wie immer Links an, bei denen ihr euch melden könnt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Ganz genau. Bis dann.
Tschüss.